Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
A für Amt, das über uns steht.
B für Bücher,
Geschichten verdreht.
C für Chaos,
das wir mögen.
D für Drill,
den wir spüren.
Eine Probe des Künstlerinnenkollektivs Maternal Fantasies im Theaterhaus Berlin-Mitte. Einem Probenort für die freie Szene. Der vergilbte PVC-Belag auf den langen Fluren stammt wohl noch aus DDR-Zeiten.
Es war bei meinem Diplom an der Universität der Künste der Rat, den ich von einem meiner Mentoren bekommen habe. Magdalena, aber bitte mach niemals den Fehler, Mutterschaft zu thematisieren. Es ist anders gelaufen, ich habe es zu meinem momentanen Lebensthema gemacht.
Die Kulturbranche gilt als progressiv. Umso überraschender, dass es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gut bestellt ist. Etwa 20 Jahre hinkt der Kunstbetrieb hinterher.
Diese Vorstellung vom Genie, was irgendwo im Elfenbeinturm seine Kunst produziert, ist für mich komplett veraltet.
Seit einigen Jahren aber sprießen Künstlerinnennetzwerke wie Pilze aus dem Boden. Künstlerinnen outen sich als Mütter, fordern eine gerechtere Teilhabe für sich und andere Sorgetragende am Kunstgeschehen. Während der Corona-Pandemie haben sich alte Rollenbilder verfestigt. Das hat viele Künstlerinnen wütend gemacht. Jetzt mobilisieren sie eigene Ressourcen, bearbeiten Themen wie Mutterschaft und Fürsorge künstlerisch oder werden politisch aktiv. Ein neues Selbstverständnis, das nicht nur für die Künste wichtig ist.
Mutterschaft reclaimed. Wie Mütter die Kunstszene verändern. Ein Feature von Tina Hammersfahl.
Die Live-Performance ABC Ein Spiel ohne Scherz ist Neuland für alle Beteiligten. Bislang hat Maternal Fantasies Foto- und Videoarbeiten produziert. Das Kollektiv, 2018 gegründet, besteht aus 14 Kindern und ihren 7 Müttern. 5 von ihnen haben schwarze Folie auf dem Boden ausgerollt, vor der die Farben ihrer Overalls besonders knallig wirken. Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Nach und nach schlüpfen auch die Kinder in ihre Kostüme. Die bildende Künstlerin Magdalena Kallenberger ist die Initiatorin von Maternal Fantasies, hat hier aber nicht den Hut auf. Dass die künstlerische Leitung von Projekt zu Projekt rotiert, ist gewollt. Nicht die Idee einer einzelnen Person steht im Vordergrund, sondern die Zusammenarbeit der Künstlerinnen und ihrer Kinder. Magdalena Kallenberger hat ihren 8-jährigen Sohn dabei.
Natürlich alles ein bisschen aufregend, so, weil wir nur sehr wenig Proben machen können mit den Kindern und immer so ein Zwiespalt ist zwischen dem, dass es Spaß sein soll für sie, aber wir natürlich was hinbekommen sollen und für uns es ein bisschen stressig ist, das zu managen.
Kindertheater soll nicht entstehen, sondern eine Kunstperformance für Erwachsene, unterstützt von der Impact-Förderung für mehr Diversität im Berliner Kulturbetrieb. Jedes der Kinder braucht eine Genehmigung von Kinderarzt, Schule und Jugendamt, bevor das Arbeitsamt den Auftritt erlaubt.
Wo genau?
Die 2-jährige Liva weiß davon nichts. Sie klammert sich an ihrer Mutter fest. Sichtbar unzufrieden. Ich schaue mich um. Niemanden sonst scheint das Quengeln der Kleinen zu stören. Livas Mutter hat sich mit ihrer Tochter in eine Ecke zurückgezogen. Die Probe geht ohne sie weiter.
Okay, Ende des Hofpause. Wo seid ihr? Ende des Hofpause. Wo seid ihr?
Kunst, Kinder und meistens noch ein Brotjob. Die Lebenswirklichkeit von KünstlerInnen in Deutschland hat wenig mit dem Nimbus vom Künstlergenie zu tun, das nur der Kunst verpflichtet ist und am Kunstmarkt hohe Preise erzielt. Tatsächlich sind die Einkommen in den Künsten insgesamt niedrig. MusikerInnen verdienten nach Angaben der Künstlersozialkasse im gesamten Jahr 2023 durchschnittlich knapp 16.000 Euro. Darstellende und bildende KünstlerInnen knapp 21.000 Euro. Dabei ist der Gender Pay Gap in den Künsten noch mal deutlich größer als in anderen Branchen. liegen die Einkommen von Frauen üblicherweise durchschnittlich um 18% unter denen von Männern, so verdienen Frauen in den Künsten teilweise um etwa ein Drittel weniger als Männer. Solchen Umständen zu trotzen, kostet Kraft. Wie viel, lässt das Statement von Marina Abramović erahnen. Eine der erfolgreichsten zeitgenössischen Künstlerinnen weltweit. 2016 sagte sie im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel:
Ich habe dreimal abgetrieben, weil ich überzeugt war, dass es ein Desaster für meine Arbeit wäre. Man hat nur so und so viel Energie in seinem Körper und die hätte ich teilen müssen. Das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Frauen in der Kunstwelt nicht so erfolgreich sind wie Männer. Es gibt jede Menge talentierter Frauen. Warum übernehmen die Männer die wichtigen Positionen? Ganz einfach. Liebe, Familie, Kinder, all das will eine Frau nicht opfern.
Eine entmutigende Botschaft für Künstlerinnen. Umso mehr, als sie von einem vermeintlichen Role Model stammt. Doch etwas ist in Bewegung geraten. Isabel Spengler, Filmemacherin und Künstlerin im Kollektiv von Maternal Fantasies, sitzt während einer Probenpause im Flur. Von hier aus hat man einen schönen Blick durch die Fensterfront nach draußen.
Also das Künstlerbild muss sich eben genauso wandeln wie das Mütterbild. Diese Vorstellung vom Genie, was irgendwo im Elfenbeinturm jenseits der Gesellschaft und jenseits eben sozialer Beziehungen und Abhängigkeiten seine Kunst produziert, ist für mich komplett veraltet.
Mich beeindruckt das Selbstverständnis der Künstlerinnen von Maternal Fantasies. Statt individuelle Lösungen für ihr Betreuungsproblem zu finden, möglichst ohne anzuecken, drehen sie den Spieß um. Sie fühlen sich als Mütter diskriminiert und finden, dass sich das ändern muss.
Imagine when the kids were 3 years old, it was not that easy, especially that we have single mothers also.
Mit 3-jährigen Kindern ist es nicht so einfach. Einige von uns Müttern sind auch alleinerziehend.
Die Performerin Maisira Liao aus Brasilien ist Mitgründerin von Maternal Fantasies und Mutter von 2 Kindern.
So we made this strategy of let's bring the kids.
Darum haben wir diese Strategie entwickelt. Lasst uns die Kinder mitnehmen und wir machen mit ihnen zusammen Kunst. Natürlich auch, um die Anforderungen unseres Alltags zu bewältigen. Und das wollen wir auch sichtbar machen.
Fürsorge, Lohnarbeit, Erschöpfung und das Bedürfnis, künstlerisch weiterzukommen. All das bestimmt das tägliche Leben der Künstlerinnen von Maternal Fantasies. Und das verstecken sie nicht, sondern beziehen die widersprüchlichen Erfahrungen in ihre Kunst ein. Das Konzept vom Kunstgenie hat in ihren Augen ausgedient, weil es die Voraussetzung unsichtbar macht, die Kunst ebenso ermöglicht wie andere Formen sogenannter produktiver Tätigkeit, Care-Arbeit. In Hamburg steht die Ausschreibung eines Stipendiums für Mütter und Sorgetragende bevor. Parents in Arts. Initiiert wurde es von Vertreterinnen der freien Szene, der Schriftstellerin Julia Ditschke und der bildenden Künstlerin Marcia Breuer, die schon 2019 ihr Manifest Mehr Mütter für die Kunst lanciert hat.
Zum einen haben wir das Glück, dass ganz viele in einer ähnlichen Situation sind wie wir, also dass eine gewisse Masse hinter diesen Anliegen steht. Und das gibt auch den Institutionen, denen man gegenübertritt, natürlich ein anderes Gefühl, dass wirklich Veränderung angesagt ist.
Fast laufe ich an diesem Morgen an der Kulturbehörde vorbei. Die gepflegte Jugendstilfront und der Herrendesigner fügen sich nahtlos ein in das edle Shopping-Ambiente der Hamburger Innenstadt. Gleich werde ich die beiden Künstlerinnen und Kultursenator Carsten Broster treffen. Was läuft schief in der Kunstförderung, möchte ich wissen, speziell bei den Aufenthaltsstipendien. Idealerweise bieten sie SchriftstellerInnen und KünstlerInnen Gelegenheit, dem Alltagstrott zu entfliehen, Ideen zu sammeln, Impulse zu bekommen. Aber, sagt Schriftstellerin Julia Ditschke,
eine Mutter kann nicht 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr von zu Hause wegfahren und entspannt schreiben. Das geht einfach nicht, auch nicht 1 Monat. Und dann ist das andere Problem, dass Kinder oft nicht mitgenommen werden dürfen. Und wenn sie mitgenommen werden dürfen, muss es natürlich auch eine Kinderbetreuung geben. Und das ist oft auch nicht gewährleistet.
In der Praxis sind sogenannte Aufenthalts- oder Residenzstipendien eine wichtige Einkommensquelle. Sie steigern das Ansehen, dienen der Netzwerkpflege, bieten Präsentationsmöglichkeiten. In den Künsten, wo es auf persönliche Empfehlungen ankommt, sind Stipendien eine starke Währung. Je länger der Zeitraum, in dem Sorgetragende kein Stipendium wahrnehmen können, desto größer die Lücken in der künstlerischen Vita und desto geringer die Chancen, später nochmal ein Stipendium zu bekommen. Diese Lücke soll das Parents in Arts Programm jetzt schließen. 6 zweiwöchige Stipendien für Literatur und bildende Kunst können wahlweise mit oder ohne Kinder angetreten werden. Am Stipendienort in Brandenburg gibt es eine professionelle Betreuung und Mittagessen für die Kinder.
Wir sind in dem, was wir jetzt machen, tatsächlich in so einem Modus des Ausprobierens. Das ist ein gemeinsamer Lernprozess, aber den wollen wir angehen, weil wir ja nicht Stipendien vergeben danach, wie wir uns hier am Reißbrett überlegen, wie sie vernünftig aussehen, sondern die müssen ja zur Lebenswirklichkeit von Künstlerinnen und Künstlern passen, weil wir ja künstlerisches Schaffen ermöglichen wollen in jeder Lebensphase.
Als Stadtstaat verfügt Hamburg sowohl über die Möglichkeiten eines Bundeslandes als auch über das offene Ohr einer Kommune für ihre lokale Szene. Die Kulturbehörde, betont Carsten Broster, sehe er in diesem Setup als rahmensetzenden Dienstleister. Mit der Unterstützung von Sorgetragenden in der freien Szene will der Kultursenator ein breiteres Spektrum künstlerischer Positionen ermöglichen.
Es gibt einen wunderbaren Country-Song aus den USA von The High Women, einer feministischen Country-Band, die sich vor ein paar Jahren gegründet hat, aus Ärger darüber, dass nur Jungs gespielt werden auf diesem Country-Format-Radio. Und die haben einen Song geschrieben, in dem singen sie über The Stories Still Untold, wie sie das nennen. Und damit meinen sie quasi die gesamten weiblichen Perspektiven, die weitgehend überhaupt nicht vorkommen. Und sie nehmen sich dafür so einen archetypischen Song vor, The Highwayman, und stellen dem quasi feministische Erzählungen gegenüber, die aber gar nicht auftauchen. Weil die Bedingung gar nicht da war, sie zu erzählen. Und das ist die Aufgabe, die wir momentan haben. We're the high women. We sing a story still untold. We carry the sons you can only hold. We are the daughters of the silent generations. You send our hearts to die alone in foreign nations. They may return to us as tiny drops of rain. We will still remain, and we'll come back again.
Und dann haben wir noch AG Glossar der Dinge, die es noch nicht gibt. Das ist quasi das, was in den Innenseiten des Umschlags sein soll. Zum Beispiel der, die Bedürfnisbeauftragte.
Und rund 30 Bühnenkünstlerinnen haben sich übers Wochenende in der alten Feuerwache eingemietet. Ein kommunales Kulturzentrum in Berlin-Friedrichshain. Farbenfroh gestaltet, wenn auch etwas heruntergekommen. Sie treffen sich zum Artist Lab With Care. Zwischen Theater, Publika und Sorgearbeit. Ihr Anliegen? Strukturen verändern, damit Künstlerinnen nicht gezwungen sind, ihren Beruf aufzugeben, wenn sie Kinder bekommen. Mit dabei sind zum einen Betroffene wie Darstellerinnen, Regisseurinnen und Choreografinnen, zum anderen Entscheiderinnen aus Festivalleitung, Dramaturgie und Intendanz. Das Artist Lab ist eins von mehreren Projekten zu Care-Arbeit, das der Fonds Darstellende Künste in diesem Jahr fördert. Ein Toolkit soll entstehen. Eine Broschüre mit Empfehlungen für einen familienfreundlichen Theaterbetrieb.
Das Glossar der Dinge, die es noch nicht gibt. Backup. Hinter jeder starken Frau steht eine andere Frau, die ihr den Rücken frei hält. Wir fänden es gut, wenn da auch mal ein Mann stehen würde. Bedürfnisbeauftragte, Bedürfnisbeauftragter. Eine Person, die in einer Produktion die Aufgabe übernimmt, die unterschiedlichen Bedarfe zu sammeln und sie aktiv in die Gestaltung des Probenprozesses und der Probenplanung einzubringen.
Zwar geht es spielerisch zu beim Artist Lab With Care, das zeigen die Namen der Arbeitsgruppen. Mutatopia, eine Wortneuschöpfung aus Mutter und Utopie, oder Glossar der Dinge, die es noch nicht gibt. Doch den Künstlerinnen ist es ernst. Ein großes Problem in der Theaterbranche, die Probenkultur. Proben werden kurzfristig angesetzt und wieder verschoben. Die Mitwirkenden sind auf Abruf. Das ist schwierig, wenn man kleine Kinder hat und planen muss. Doch die Theater unterstützen bisher kaum bei der Kinderbetreuung. Es gibt kein Budget dafür. Es wird auch nicht mitgedacht, ob es in einer Produktion Mitwirkende gibt, die Betreuungsbedarf haben. Ein weiteres großes Problem? Das Image, sagt Bühnenbildnerin Theresa Monfaret. Künstlerinnen sollten ihre Karriere aufbauen, solange sie jung, verfügbar, kreativ, sprudelnd und sexy sind.
Anfang 40, als Frau mit Kindern, man hat, weiß gar nicht, ob er das hier sagen kann, man ist nicht mehr fuckable. Und es gibt auch einfach keinen Platz für eine mittelalte, selbstbewusste, kreative, erfahrene, kompetente Künstlerin.
Die Künstlerinnen sind wütend darüber. Sie haben das Gefühl, durch die Mutterschaft ein Mehr an Lebenserfahrung gewonnen zu haben. Doch in der Theaterwelt gilt es als Manko. Trotzdem ist klar, sie brauchen in dieser Lebensphase mehr Unterstützung als Künstlerinnen ohne Sorgeverpflichtungen. Und das wäre auch möglich, sagen sie. In der stark hierarchisch organisierten Theaterwelt ist ein Umdenken nötig. Weg von der Idee, dass sich alles der Kunst unterzuordnen hat. Hin zu einer Arbeitsweise, die Care-Arbeit integriert. Durch verbindliche Probenpläne zum Beispiel, kürzere Probenblöcke oder Wiedereinstiegshilfen nach der Babypause. Bislang versuchen das nur wenige Theater umzusetzen. Und das liegt am Mindset, sagt Theaterregisseurin Liz Rech.
So Dogmen wie, wir müssen alle bis zur Erschöpfung möglichst 14 Stunden am Tag arbeiten, nur dann wird die Premiere gut. Also im Grunde so ein neoliberales Arbeitsethos, was natürlich auch nicht ohne Grund in den freien darstellenden Künsten so ist, weil es eine hohe intrinsische Motivation gibt, eine hohe Identifikation mit dem Produkt. Die Kunst wird nicht unbedingt besser dadurch.
Feedbackrunde am Abend. Die Teilnehmerinnen haben sich in der orange gestrichenen Lounge versammelt.
Ich dachte, wenn alle Expertisen, die wir hier im Raum haben, einfach schon Realität wären, dann wären wir wirklich in einer richtig geilen Welt.
30 Sekunden pro Person. Und, der Timer läuft für Franziska Werner. Sie hat 13 Jahre die Sophiensäle in Berlin geleitet und dort Barrieren abgebaut.
Vorhin gelernt, Best Practice, dreckige Küche und, wie hieß es, Staubgeister? Geisterscheiße. Dreckige Küche und Geisterscheiße als Best Practice. Das fand ich richtig interessant.
Als letzter Programmpunkt ein richtig harter Brocken. Die kulturpolitischen Forderungen.
Gender bei der Pay Gap. Die Ungerechtigkeit muss dringend hergestellt werden, um den hohen Gender Pay Gap in den freien darstellenden Künsten zu überwinden.
Jede der Forderungen wird in der großen Runde ausführlich diskutiert. Sollten Kultureinrichtungen einen Teil ihres Budgets für die Vereinbarkeit von Kunstproduktion und Carework vorsehen? Wenn ja, in welcher Höhe? Sollte es verpflichtend sein, die Vergabe öffentlicher Mittel an Gleichstellungs- und Diversitätsziele zu koppeln?
Wir haben jetzt für drei Forderungen eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde für alle Forderungen.
Kommende Woche geht der Toolkit in den Druck. Davon hängt die Förderzusage ab. Es herrscht auch hier Produktionsdruck. Ich schaue mich um. Verschmierte Wimperntusche, Augenringe, verstohlenes Gähnen. Trotzdem, die Künstlerinnen beugen sich über die Forderungen. Die Routine, mit der sie das tun, erschreckt mich ein wenig. Die Bereitschaft, sich zu verausgaben, greift, wenn der Produktionsdruck steigt. Es wird wohl noch viele Workshops brauchen, um das zu verändern. Januar 2024, Universität Hamburg. Die Geschlechterforscherin Lena Eckert, Mutter von zwei Kindern, hält einen Vortrag. Mutterschaft und Wissenschaft.
Okay, gut. Kann ich Beamer anschließen?
Ja.
Der Seminarraum liegt am Ende des Ganges in dem sanierten Gebäuderiegel aus den 1960er Jahren. Die Genderforscherin packt ihren Laptop aus. Ihr Mann, erzählt sie dabei, hat ihre Arbeit von Anfang an voll unterstützt. Wenn nötig, mit abgepumpter Muttermilch aus der Gefriertruhe. Heute früh hat er die Kinder zur Schule gebracht.
Im Schnee, ich habe schon Fotos bekommen von Schneeballschlachten vorm Schulhof.
Mutterschaft und Wissenschaft. So heißt auch das Netzwerk, das Lena Eckert 2022 zusammen mit der Medien- und Kulturwissenschaftlerin Sarah Tschernay gegründet hat. Es will die Lücke füllen, die es beim Thema Mutterschaft in der feministischen Theoriebildung gibt. Denn es fehlt an Wissen über die vielfältigen Erfahrungen von Müttern. Sarah Tschernay kann heute in Hamburg nicht dabei sein. Sie schaltet sich online dazu. Dass an deutschen Universitäten nur wenig Mütter arbeiten, sagt sie, ist nicht nur ungerecht, sondern auch ein Nachteil für die Wissensproduktion.
Weil nämlich wir davon ausgehen, dass Menschen, die sich um Kinder kümmern, andere Fragen stellen an die Wissenschaft, zum Beispiel in puncto Nachhaltigkeit oder Friedensforschung. Also es ist wichtig, dass wir diese Fragen auch integrieren in die Wissensproduktion, wenn wir weiterhin relevante Antworten produzieren wollen für die Gesellschaft von heute und auch die nächsten Generationen.
Während der Corona-Pandemie hat sich die Lage zugespitzt. Wissenschaftlerinnen publizierten weniger als vorher, warben weniger Forschungsgelder ein und nahm seltener an Konferenzen teil als männliche Kollegen. Eckart und Tschernay sprechen vom Dropout.
Wir müssen hier strukturelle Veränderungen im Wissenschaftsbetrieb vornehmen, damit diese Dropout von Müttern aus der Wissenschaft nicht noch weiter fortschreitet, denn er ist schon in vollem Gange.
Spätestens seit 1990 Gender Trouble erschienen ist, das Buch der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, wird Mutterschaft vernachlässigt in der feministischen Theoriebildung, sagt Lena Eckert. Die Cutting-Edge-Theorie aus den USA wird ihrer Ansicht nach hierzulande zum Teil missverstanden. Zum Beispiel von der Medizinhistorikerin Barbara Duden. Die habe Butler unterstellt, über eine Frau ohne Unterleib zu sprechen. Seither drücken sich die Gender Studies vor der Tatsache, dass Frauen gebären und Kinder bekommen können. Dafür hat Selbstbestimmung, eine alte Kernforderung des Feminismus, im Zusammenspiel mit neoliberalen Ideen ein neues Gesicht bekommen. Das der Karrierefrau. Wissenschaftlerinnen mit Sorgeverantwortung kommen nicht vor.
Als ich Mutter wurde und auch schon in der Schwangerschaft, habe ich mich gefühlt, als würde ich meine feministischen Ideale und auch meine feministischen Freundinnen verraten.
Mutterschaft ist ein politisches Thema, sagen Sarah Tschernay und Lena Eckert. Ob der Schock der Geburt, die Angst vor einer Stigmatisierung als schlechte Mutter, Doktorarbeiten, die am Küchentisch entstehen, oder die Dankbarkeit gegenüber Dozenten, die zulassen, dass das Baby in die Vorlesung mitgenommen wird. Die Themen müssen raus aus der privaten, individuellen Sphäre, in die sie verbannt wurden, müssen öffentlich werden. Nur so lassen sich Missstände deutlich machen. Nur so kann es einen politischen und sozialökonomischen Wandel geben.
Eben ganz viele verschiedene Wahrnehmungen und Konzeptualisierungen von Mutterschaft zu sammeln und dem eben einen Raum zu geben. Weg von einer Polarisierung zwischen zum Beispiel Hashtag Regretting Motherhood und einer totalen Überhöhung von Mutterschaft, die auch zum Teil stattfindet.
Aber auch wenn der historische und ideologische Ballast groß ist, der auf der Mutter lastet, lassen können Sie den Begriff nicht, sagt Sarah Tschernay.
Er muss schon auch irgendwie immer wieder thematisiert und reclaimed werden. Also, dass wir eben zum Beispiel nicht nur von biologischer Mutterschaft sprechen und dass wir uns der Ausschlüsse auch bewusst sind, die wir reproduzieren, indem wir von Mutterschaft sprechen.
Mit dem Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft soll eine Forschungscommunity zu Mutterschaft etabliert werden und bessere Bedingungen für Sorgetragende im Unibetrieb. Gerade frisch gegründet, will Lena Eckert mit ihrem Institute for Critique and Practice das Netzwerk auch langfristig auf sichere Beine stellen.
Vielen Dank, schönen Nachmittag. We're the high women. We sing a story still untold.
We carry the sons you can only hold. Die Jury-Sitzung für das Parents in Arts-Programm der Hamburger Kulturbehörde liegt fast einen Monat zurück. 40 KünstlerInnen haben sich für die Residenzstipendien beworben, schreibt mir die Pressestelle.
Die große Zahl qualifizierter Bewerbungen zeigt das große Interesse an diesem Förderprogramm und den großen Bedarf. Es ist unser Ziel, das Stipendium auch weiterhin anzubieten und zu verstetigen. Final wird darüber aber erst entschieden, wenn der Doppelhaushalt 2025-26 verabschiedet wird.
Care-Arbeit soll sichtbarer werden. Das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Die Schriftstellerin Julia Ditschke hat die Jury-Sitzung als ein Ringen um Auswahlkriterien erlebt, auf der Suche nach den geeignetsten KandidatInnen.
Es ist ja oft so, dass viele Eltern eben nicht schon Fuß gefasst haben im Kunst- oder Literaturbetrieb. Viele Biografien sind irgendwie stecken geblieben
also sie schillern quasi nicht. Und unsere Aufgabe, also habe ich es empfunden, war es, sich eben nicht blenden zu lassen von Viten, die von vielen Auszeichnungen künden, sondern im Gegenteil, dass wir kritisch hinterfragen, wie konnte die Person neben Kindern überhaupt so viel produzieren? Also wir haben im Grunde das umgedreht, weil wir natürlich wissen wollten, wie viel Care-Arbeit wurde geleistet.
Der Blick auf einen Lebenslauf mit Angaben zur Sorgearbeit, so lautete der Ausschreibungstext, muss erst eingeübt werden. Es sollte nicht dem Goodwill von Jurys überlassen bleiben, findet Parents in Arts Mitinitiatorin Marcia Breuer.
Es ist die Frage, ob nicht in sehr vielen oder gar allen zukünftigen Bewerbungsverfahren ein paar Marker abgefragt werden sollten. Ob es denn nicht selbstverständlich sein sollte, auch nach Sorgeverpflichtungen zu fragen.
Wirtschaftliche Bedürftigkeit, Geschlecht oder Altersgruppe könnten weitere Kriterien sein. Und die Veröffentlichung der Shortlists. Der Vorauswahl der KandidatInnen für Preise und Stipendien, empfiehlt Marcia Breuer. Das darf dann auch in den Lebenslauf. Es gibt also viele Stellschrauben, um KünstlerInnen mit Sorgeverpflichtungen besser zu fördern.
A für Amt, das U-Bahn steht, B für Bücher, welche Schenke verweht, C für Chaos, das wir mögen, D für Druck, den wir spüren.
Und alles ist cooler, wie es vorher war.
Zurück im Theaterhaus Mitte in Berlin. Das Künstlerinnenkollektiv Maternal Fantasies probt die Performance ABC, ein Spiel ohne Scherz. Wim und Samuel wollen die ursprüngliche Fassung des Liedtextes zurück.
Ja. Das andere war viel besser.
Ja. Das ist falsch? Das soll die sein?
Ja, und das hier ist auch cool.
Masira Liao und Isabel Spengler gehen darauf ein.
Na gut, dann machen wir.
Anders geht es nicht. Was passiert, wenn wir Menschen einbeziehen, die nicht auf die üblicherweise geforderte Art professionell oder leistungsfähig sind? Kinder, aber auch Kranke zum Beispiel. Oder Migranten, die kein Deutsch oder Englisch sprechen. Welches Potenzial kommt zum Vorschein? Für die Künstlerin Isabel Spengler geht es um die Bereitschaft, sich auf die unterschiedlichen Lebensrhythmen einzulassen.
Also wenn ich ein Baby habe ich ganz andere Limitierungen für meinen Tagesablauf, als wenn ich jetzt ein 8-jähriges Kind habe. Aber daraus entsteht so eine sehr enthusiastische, spontane Art des Zusammenarbeitens, weil wir uns alle dessen bewusst sind, dass wir eben nur diesen Moment haben, dass man viele Dinge nicht wiederholen kann und dass man einfach versucht, mit dieser Diversität umzugehen. Also natürlich auch eine viel höhere Toleranz gegenüber Kindergeschrei.
Themen wie Abhängigkeit, sich um andere kümmern oder Krankheit, die gehen früher oder später jeden etwas an. Wer macht diese Arbeit? Und wie geht es denen, die mehr oder weniger gut umsorgt werden? Was kommt auf uns als Gesellschaft zu? Das Thema hat gesellschaftliche Relevanz. Über die Künste hinaus. Das treibt die Künstlerinnen und Aktivistinnen an. Es steckt aber auch Potenzial in den Erfahrungen von Mutterschaft und Fürsorge, das erzählt, erforscht und dargestellt werden will. Hier kommen die Künste ins Spiel. Denn Autorinnen, Künstlerinnen, Theatermacherinnen richten sich mit ihren Werken an die Öffentlichkeit. Und das hat Strahlkraft. Nach den Aufführungen in Berlin meldet sich Magdalena Kahlenberger von Maternal Fantasies.
Unsere Aufführung war richtig toll. Ich war echt total stolz und begeistert, was die Gruppe in der kurzen Zeit gemeinsam entwickelt hat und dass es auch so gut geklappt hat mit der Einbeziehung der Kinder. Wir waren zweimal fast ausverkauft. Das meiste Feedback, das wir bekommen haben, war, das Stück hätte gerne noch länger sein können.
Mutterschaft Reclaimed. Wie Mütter die Kunstszene verändern. Ein Feature von Tina Hammersfahr. Es sprachen Karin Hanschewski und Christiane Gut. Ton Hermann Leppich. Regie die Autorin. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.